Herzlich willkommen zum Babypinkeln-Hintergrundgespräch. Hier sind wie immer Frank und Max. Aber heute, bei diesem Hintergrundgespräch, sind wir nicht alleine. Denn wir haben die Sprachwissenschaftlerin und ich glaube, ich darf sagen, Vornamensguru hier zu Gast bei uns, Frauke Rüdebusch. Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns alle gefolgt seid von der Folge 5 rund um das Thema Vornamen und wie Frank und ich das Ganze erlebt haben hin zu diesem kompletten Interview mit Frauke. Hallo Frauke.
Hallo.
Hallo auch von mir.
Hallo Frank.
Ich glaube, Frauke, so viel darf man vorwegnehmen. Es ist so, die Gesellschaft für deutsche Sprache und auch du persönlich, ihr spielt eine große Rolle beim Thema Vornamen in Deutschland. Es ist zum Beispiel so, dass ihr regelmäßig konsultiert werdet von Standesämtern, von Eltern, wenn es darum geht, dass entschieden werden muss, welche Vornamen, sagen wir mal, zulässig sind in Deutschland, welche weniger zulässig sind. Ihr bringt da die nötige Expertise mit, um hier Empfehlungen zu geben, Gutachten zu machen. Aber bei euch ist auch die Liste beheimatet, würde ich mal so sagen, wenn ich das verstanden habe. Es gibt ja, gerade wenn man so im Internet rumgoogelt, diverse beliebteste Vornamenlisten auf beliebtevornamen.de und was weiß ich nicht noch alles. Aber die Mutter aller Listen, die liegt bei euch in der Gesellschaft für deutsche Sprache, weil nämlich die Standesämter fast alle Namen bzw. Vornamen an euch liefern. Von daher fühlen wir uns sehr geehrt, hier so eine Expertise bei uns im Babypinkeln zu haben und das unseren Hörern hier präsentieren zu können. Bevor wir einsteigen in die beliebtesten Namen und Trends darum und wie wir vielleicht auch Hörern und Hörerinnen irgendwo helfen können, den richtigen Vornamen zu finden für das Baby, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und vielleicht kannst du kurz skizzieren, wer ist denn die Gesellschaft für deutsche Sprache und welche Rolle spielen denn eigentlich Vornamen da?
Gerne. Die Gesellschaft für deutsche Sprache ist tatsächlich ein Sprachverein und wir verstehen uns so ein bisschen als Brücke zwischen der Sprachwissenschaft, also dem Fachlichen, und der Öffentlichkeit, also dem Bürger sozusagen, der nicht so viel von Sprache versteht, aber sich natürlich auch viel für Sprache interessiert, denn Sprache ist eben das, was uns alle vereint und womit wir kommunizieren. Wir haben verschiedene Schwerpunktthemen. Gendern ist das eine, leichte Sprache. Wir haben eine Sprachberatung, das heißt also, Leute, die Fragen haben, können sich an uns wenden. Wir beantworten die dann und haben auch sehr viele Informationen dazu auf unserer Internetseite. Und ja, Vornamen ist ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit. Und du hast es eben schon gesagt, auf der einen Seite beraten wir Eltern und Standesämter, nämlich dann, wenn Vornamen nicht als Vornamen eintragungsfähig erscheinen, wenn also die Eltern einen Wunschnamen haben und beim Standesamt damit auf taube Ohren stoßen, der Name kann nicht eingetragen werden, dann haben wir die Möglichkeit zu recherchieren und im besten Fall dann Gutachten auszustellen. Das ist so der eine Schwerpunkt unserer Vornamenarbeit. Der zweite ist eben diese Vornamenliste, die Liste der beliebtesten Vornamen. Die veröffentlichen wir schon seit 1977 jedes Jahr. Und die basiert tatsächlich auf den Daten der Standesämter. Das heißt, wir bekommen um die 90% aller pro Jahr vergebenen Namen von den deutschen Standesämtern gemeldet und werten die dann aus. Und ja, es gibt keine wirklich offiziell amtliche Liste. Wir haben also auch keinen Auftrag, das zu machen. Deswegen ist es eben auch so, dass das Statistische Bundesamt zum Beispiel so eine Liste nicht führt. Die arbeiten nur nach Auftrag, also durch das Land, durch den Bund. Wir haben das eigenständig auf die Beine gestellt und können jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, das ist die einzige so umfängliche Liste, die tatsächlich mit den echten Daten arbeitet.
Vielleicht gehen wir mal kurz dann direkt rein in diese Liste. Wenn man auf diese Liste schaut, dann sind aktuell so die Top-Namen Noah für Jungs, Emilia für Mädchen. Wenn man aber, und ich habe einfach mal geschaut, 1986 wurde ich geboren. Frank ist nicht ganz so weit davon entfernt. Mit 85, glaube ich, Frank, oder?
87,
ah ja, stimmt.
Du bist hier der
87.
Opa.
Ja, stimmt, ich bin der Senior. Und da war es zum Beispiel eher Christian und Katharina. Und wenn man die Plätze 2, 3, 4, 5 anschauen würde, dann sieht man einfach Unterschiede. Warum entwickeln sich denn eigentlich Namen in solchen Trends? Und warum ändern die sich überhaupt? Warum heißen nicht alle Menschen eigentlich immer, haben nicht immer die gleichen 10 Namen?
ja, warum haben die Menschen nicht in jeder Dekade die gleichen Klamotten an? Also es ist tatsächlich so, dass es auch bei den Vornamen gewisse Mode, Trends gibt, dass also Vornamen, Moden sich ändern, der Geschmack sich ändert. Was in den 70ern die Farbe beige war, ist heute die Farbe pink sozusagen. Was in den 70ern der Name Christian war, ist heute eben der Name Noah. Also auch bei den Vornamen gibt es Geschmack und Moden, die sich entwickeln.
Aber ähnlich zur Mode, ich habe mir tatsächlich das gleiche Beispiel vorab notiert, Thema Mode und Namen. Mode, das ist ja auch immer so ein wiederkehrendes Thema. Das passt da ja eigentlich fantastisch, finde ich.
Ja.
Ist bei Namen nicht anders, oder? Da gibt es doch auch Namen, die immer wieder mal kommen.
So ist das auf jeden Fall. Also das beobachten wir auch, dass sich Namen, Moden jetzt nicht von Jahr zu Jahr ändern, dürfte klar sein, auch mit Blick auf diese Listen. Da reden wir eher so von einer Generation. Also ein kompletter Wechsel der beliebtesten Vornamen findet, sagen wir, alle 30 Jahre etwa statt. Und wenn wir uns die Namen angucken, die heute wieder frei werden, weil diese Generationen eben schon verstorben sind, dann finden wir eben da auf der Liste auch Namen wie Anton, Oskar, Emma und Frieda. Und das sind Namen, die waren vor 100 Jahren sehr beliebt. Und genau wie in der Mode kommen eben diese Namen, die früher beliebt waren, auch heute wieder. Die werden quasi wieder entdeckt.
Ganz, ganz kurze Frage noch, Max, bevor du wieder darfst. Geht das einher mit der Mode? Also gibt's die Schlaghosen-Generation, die dann auch die Namen entsprechend wieder zum gleichen Zeitpunkt wiederkommen? Oder die Baggy-Generation, die dann so ein bisschen derber unterwegs ist? Geht das einher?
Das ist eine interessante Frage. Die würde es sich auf jeden Fall lohnen, mal zu untersuchen. Aber jetzt kann ich sie noch nicht beantworten. Da wären nur Mutmaßungen.
Okay.
Ich wollte gerade noch kurz einwerfen. Frank, ich hatte ja in der Folge zu den Vornamen unsere Friedhofsspaziergänge von meiner Frau und mir erwähnt, die als Inspirationsquelle gedient haben. Interessanterweise, die Oscars und die Emmas, die waren da relativ häufig zu finden. Von daher ist es jetzt ganz interessant, dass die Frauke das sagt. Jetzt sagst du aber gerade, Frauke, dass es diese Wechsel gibt. Jetzt mit meinem Laienwissen würde ich allerdings mal sagen, mein eigener Name, Maximilian, so haben meine Eltern mich logischerweise vor 35 Jahren genannt, der ist aber immer noch relativ weit vorne auf dieser Liste. Waren meine Eltern da einfach, waren die da die Mega-Trendsetter oder gibt es so Evergreen-Namen, die einfach bleiben?
Die gibt es auf jeden Fall. Also wir können jetzt erst seit ein paar Jahren tatsächlich auch zwischen den Erstnamen und den Folgenamen unterscheiden. Und vorher war es eben eine Gesamtliste. Das heißt, uns wurden alle Namen gesammelt genannt und wir konnten nicht sagen, die Erstnamen sind die und die Zweitnamen sind die. Seit wir es unterscheiden können, macht sich aber deutlich bemerkbar, dass Maximilian eher ein Name ist, der bei den Folgenamen vergeben wird. Also eher so ein Name, der auf Tradition beruht vielleicht. Etwas, ja, den Erstnamen so ein bisschen gesetzter wirken lässt. Der erste ist dann häufiger so ein bisschen was Neues, Innovatives, vielleicht auch sehr, sehr Einzigartiges und der Zweitname sorgt dann eben dafür, dass man sich so ein bisschen mehr in der Gesellschaft verankert, sag ich mal, weil eben Maximilian auch ein Name ist, der relativ häufig vorkommt, sehr bekannt ist. Aber ja, um auf deine Frage nochmal einzugehen, es gibt eben diese Evergreen-Namen, die nicht nur jetzt in den letzten 70, würde ich gerade sagen, in den letzten 40, 50 Jahren stetig auf unserer Liste zu finden waren. Alexander ist auch so ein Beispiel. Es gibt auch tatsächlich Namen, die Jahrhunderte überdauern. Und da ist ein ganz klassischer Name, der Mädchenname Anna.
Also hier Anna, klassischer Evergreen-Name, also für all diejenigen, die wirklich auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie sich nicht etwas aussuchen, was dann irgendwie komisch klingt irgendwann, ist Anna vielleicht keine allzu schlechte Idee. Diese Suche nach Vornamen, Frauke, vor denen ja alle Eltern stehen, und das ist ja auch das Hauptthema unserer Folge. Ihr habt eine größere Umfrage auch mit Eltern gemacht, was sie antreibt, beziehungsweise was denn so ihre Kriterien sind bei der Vergabe von Namen. Kannst du uns da mal ein bisschen durchführen, um vielleicht auch den Hörern und Hörerinnen ein bisschen Inspiration zu geben, wie es andere angehen?
Wie es genau andere angehen, wahrscheinlich hat da jeder so seinen eigenen Zugang, also Internet und Vornamenbücher und eigene Vornamenlisten, die man schon seit Jahren führt, wenn man mal was Schönes hört oder so. Das sind so die Quellen, die angezapft werden. Was da dem Geschmack oder dem eigenen Empfinden zugrunde liegt, das vereint aber auch eben viele Eltern, denn heute geht es häufig nach Klang. Also Namen, die, und das ist ja sehr subjektiv, Namen, die in den Ohren der Eltern schön klingen, die haben eben die größten Chancen, vergeben zu werden. Der Klang, die Ästhetik des Namens oder die empfundene Ästhetik des Namens, das sind Motive, die heute ganz, ganz weit vorne sind. Sowas wie, dass der Name zum Familiennamen passen soll, zu den Namen der Geschwisterkinder und so weiter, das ist auch wichtig. Aber am allerwichtigsten, und das haben, ich glaube, 3/4 aller Befragten wirklich als wichtigstes Kriterium angegeben, ist eben, dass der Name schön klingt und ästhetisch wirkt.
Das kann ich nachvollziehen. Das war bei uns, ging das auch in die Richtung bei der Namensauswahl. Was aber sicherlich, und das könnte ich mir vorstellen, und ich habe dich auch schon mal in einem anderen Podcast gehört, ich glaube, da hattest du das auch thematisiert, auch zur Auswahl dazugehört sind bestimmte Assoziationen zu Namen, die man selbst im Laufe des Lebens dann so mitbekommt. Jetzt ist meine Frau beispielsweise Grundschullehrerin, da hat man natürlich dann auch so den einen oder anderen Namen im Kopf und da verbindet man dann auch Themen mit und hat dann vielleicht da schon so ein persönliches Veto dann direkt drin, aus welchen Gründen auch immer. Ist vermutlich auch ein entscheidendes Kriterium, was man einfach damit so verbindet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auch in der Schulzeit vielleicht jemanden kennengelernt hat, der hieß Konrad und das war ein Streber und man fand ihn ganz unangenehm, dann wird man nicht sein eigenes Kind auch so nennen.
Klassiker.
Jetzt haben wir einen guten Freund, der Konrad heißt und das passt ja wie die Faust aufs Auge, Max.
Der heißt echt Konrad, passt perfekt für dich auch.
Das war jetzt keine Absicht.
Nee, das passt schon gut.
Ja, aber genau, wenn man dann eben bestimmte Eigenschaften mit einem Namen verbindet und die nicht unbedingt positiv assoziiert sind, dann wird man diesen Namen natürlich nicht vergeben, weil man sofort diese Person dazu vor Augen hat. Andersrum funktioniert es aber auch, wenn man jemanden kannte oder kennt, den man sehr mag, der ganz positive Eigenschaften hat, dann ist das ein Grund, diesen Namen vielleicht auch zu vergeben. Und das haben wir tatsächlich in der Vornamenberatung auch häufiger, dass die Eltern sagen, die Freundin meiner Mutter hat uns sehr geholfen und deswegen möchten wir den Namen unserem Kind auch geben oder sowas.
Man hat ja auch, das ist in anderen Ländern, glaube ich, auch noch ausgeprägter als jetzt in Deutschland, aber es wird ja auch häufig der Name des Vaters oder des Opas oder der Oma noch mit drangehangen zumindest. Ist das ein Trend, der hier so ein bisschen abebbt oder gab es den nie?
Vom Trend kann man da, glaube ich, nicht sprechen. Das ist ein Kriterium, nach dem Vornamen tatsächlich auch vergeben werden, aber eben nicht als das Wichtigste oder überhaupt eins der wichtigeren. Familientradition, dass eben Familiennamen sozusagen weitervergeben werden und dann aber häufig eben nicht an erster Stelle. Der erste Name ist in 90% der Fälle der Rufname, sondern dann eher an zweiter Stelle. Das ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Folgename quasi eine Tradition aufgreift.
Den häufig die meisten gar nicht kennen im Freundeskreis.
Genau, dafür ist er ja auch da, dass man ihn verschweigen kann, aber man hat ihn, wenn man ihn benutzen möchte.
Das ist eigentlich ein guter Hinweis, dass du sagst, man hat ihn, wenn man ihn benutzen möchte. Das heißt also, man kann auf seinen Zweitnamen, ich sag mal, zurückgreifen, wenn einem der Erstname nicht so gefällt, dann, wenn man im Erwachsenenleben in irgendeiner Form realisiert, das ist nicht so meins und dann kann man da switchen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also früher war es so, da musste dann der Rufname auch amtlich geändert werden. Der Rufname war in der Geburtsurkunde unterstrichen. Und wenn man den ändern wollte, dann musste man eben den anderen unterstreichen lassen. Aber heute gibt es das nicht mehr. Auch der zweite, dritte, vierte Name kann der Rufname werden, wenn man den schöner findet. Und dafür muss man nichts mehr amtlich kenntlich machen. Man kann einfach wechseln. Man kann in der Schule Luisa heißen und zu Hause Sophia. Das macht überhaupt nichts. Man kann selber entscheiden, wie man genannt werden möchte. Wichtig ist, dass diese Namen eben in der Geburtsurkunde stehen.
Jetzt kann man allerdings nicht alles selber entscheiden. In Deutschland sind wir da restriktiver als in anderen Ländern. Also so ein Klassiker ist, gute Freunde von uns sind Amerikaner. Die haben ihren Sohn Austin genannt, nach der Stadt, wo sie ursprünglich herkommen. Die leben mittlerweile auch in der Schweiz, sind gute Freunde von uns. Und Städtenamen allerdings, wie ich gelernt habe bei der Recherche, ist in Deutschland nicht in dem Moment so möglich. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick. Was geht und was geht nicht?
Ja, diese Schablone, die gibt es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Richtlinien gibt, nach denen Namen vergeben werden dürfen. Man kann natürlich grundsätzlich sagen, Familiennamen dürfen nicht vergeben werden, Flussnamen nicht, Städtenamen nicht und so weiter. Aber es funktioniert nicht, wenn Familiennamen auch Vornamen sind, so wie Walter oder Friedrich. Wenn Städtenamen anderswo sich auch schon als Vornamen entwickelt haben, wie Austin zum Beispiel, den könnte man jetzt, soweit ich weiß, auch in Deutschland schon vergeben. Also dieses Argument greift eben nicht immer oder nicht auf alle Namen bezogen. Da muss man wirklich dann nochmal schauen im Einzelfall. Berlin wäre jetzt zum Beispiel schwierig, Mönchengladbach auch.
Oh, Erkenschwick, da wohnt Frank.
Genau. Örl vielleicht. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen und kann auf keinen Fall eine Schablone auf diese Namen legen, sondern muss wirklich jeden für sich beurteilen. Und kommen wir jetzt zu diesen Richtlinien. Es gibt keine Gesetze zur Vornamenvergabe, sondern wirklich nur Richtlinien. Die sind festgeschrieben im Personenstandsgesetz, aber danach gehen eben auch die Standesämter. Es sind 3, beziehungsweise inzwischen nur noch 2, 2,5. Und das Wichtigste ist eben, dass das Kind nicht unter einem Namen leiden darf. Also es darf nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden, so der Wortlaut. Der Name darf nicht Anlass geben, das Kind zu mobben, zu hänseln. Das Kind darf nicht drunter leiden, wenn es einen bestimmten Namen trägt.
Was sind Beispiele sozusagen davon, die dann deswegen auch abgelehnt werden?
Ja, das ist eben das, was ich gerade sagen wollte. Auch da muss man dann eben schauen, ist das jetzt ein Name, der in einem ganz anderen Kulturkreis völlig normal und in Ordnung ist und vielleicht sogar eine schöne Bedeutung hat, bei uns aber mit was Negativem verknüpft ist. Ein Beispiel wäre Gift. Bei uns eine tödliche Substanz unter Umständen, im Englischen das Geschenk. Wir haben Gift schon abgelehnt. Ich weiß aber, dass einige Standesämter diesen Namen auch schon eingetragen haben, eben mit der Begründung, es geht ja in anderen Ländern, in anderen Sprachen.
Kurze Zwischenfrage. Jetzt haben wir einen guten Freund, der mit Nachnamen Konda heißt. Das heißt, ich will jetzt auf so eine Namenskombination heraus, wenn er dann sagt, er möchte aber seine Tochter gerne Anna nennen und daraus wird dann die Anaconda, wird darauf auch geachtet?
Wir achten nicht so sehr darauf. Es geht bei uns ja um den Vornamen und wenn Anna geht, dann ist es kein Problem. Wenn das Standesamt uns aber fragen würde, hätten sie da ein Problem? Das Kind heißt dann Anaconda, würden wir schon sagen, naja, wir finden es nicht günstig. Das Kind ist vielleicht dann eben dann am Ende doch die Schlange oder so bei den Schulfreunden. Wir auch immer. Und das möchte man ja vermeiden. Vielleicht fällt es den Eltern auch gar nicht auf. Ich habe von einem Elternpaar gehört, ich muss sagen, vielleicht ist es eine Urban Legend. Die wollten ihr Kind Arno nennen und hießen mit Nachnamen Rack. Und da hat sie dann erst jemand drauf aufmerksam gemacht, dass das vielleicht eine ungünstige Kombination sei. Also von daher schadet es nicht, den Eltern da nochmal vor Augen zu halten, was sie da unter Umständen vergeben wollen.
Also Kindeswohl steht an erster Stelle und das ist ja wirklich auch schön zu betonen. Nochmal, weiterer Grund?
Ja, der weitere Grund ist der Vornamencharakter und da spielt jetzt eben auch sowas wie der Städtename Austin rein. Vornamencharakter heißt, Vornamen klingen nach Namen, klingen nach Personen, klingen nach Vornamen und nicht eben nach Städtenamen, nach Gegenständen, nach keine Ahnung was, aber eben ohne Verknüpfung zu einer Person, zu einem Menschen.
Da hattest du, glaube ich, mal das Lufthansa-Beispiel genannt, ne? Das da ganz gut reinpasst.
Genau.
Und das hat ernsthaft jemand auch in Betracht gezogen?
Nein, das war jetzt kein Beispiel, was uns tatsächlich angetragen wurde, aber das ist ein Beispiel dafür, dass in den USA zum Beispiel so etwas ginge. Da könnte man Lufthansa oder Telefon als Vornamen vergeben, was in Deutschland nicht möglich ist, weil es eben dieses Kriterium des Vornamencharakters gibt. Auch da muss man aber einschränken, Es gibt natürlich Namen, die klingen nach Vornamen, wie Benimilian, die eigentlich Neuschöpfungen sind aus Benjamin und Maximilian. Aber man hört sofort, das ist ein Vorname, oder Juliander. Man hört sofort, da steckt ein Junge dahinter, auch wenn es diesen Namen vielleicht vorher nicht gab oder man ihn noch nie gehört hat. Dann gibt es aber natürlich auch sehr, sehr viele Namen aus anderen Kulturen, wo man nicht sofort eine Verknüpfung mit einem Vornamen hat, nicht sofort erkennt, das ist ein Mensch, der dahinter steckt. Von daher muss man da eben auch dieses Charakteristikum von Vornamen, Charakter so ein bisschen unter die Lupe nehmen, wenn es um Vornamen geht, die hier mit einer bestimmten Bedeutung versehen werden.
Und dann gibt es noch den, was sagtest du, den halben Grund.
Genau, der halbe Grund, das war mal ein ganzer Grund oder ein ganzes Kriterium, das war die Geschlechtseindeutigkeit. Ein Name musste eindeutig männlich oder eindeutig weiblich sein. Waren sie das nicht? Es gibt ja sehr viele geschlechtsneutrale Namen, die durften vergeben werden, aber waren sie eben nicht geschlechtseindeutig, musste ein zweiter eindeutig männlicher oder weiblicher Name vergeben werden. Und das ist so ein bisschen im Umbruch. Da gab es 2008 mal ein Gerichtsurteil zu einem Einzelnamen, der auch eben geschlechtsneutral war, aber ohne einen zweiten Namen vergeben werden sollte. Das Gericht hat entschieden, dass es zulässig ist. Und seitdem ist es eben so ein bisschen unklar, wegen dieser Einzelfallentscheidung dürfen geschlechtsneutrale Namen auch als Einzelnamen vergeben werden. Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, einen zweiten Namen in der Hinterhand haben. Manche Standesämter bestehen noch auf einem zweiten eindeutigen Namen. Wir empfehlen es, um eben auch dem Kind nachher die Möglichkeit zu geben, zu sagen, boah, ich werde immer als Mann angesprochen, ich bin noch eine Frau, oder muss in E-Mails immer berichtigen oder in Klammer dahinter mein Pronomen schreiben oder was auch immer. Ich nenne mich jetzt mit meinem zweiten Namen oder ich benutze meinen zweiten Namen auch, sodass es eindeutig wird.
Also drei Gründe. Kindeswohl muss eindeutig als Vorname identifizierbar sein. Da war die Städtegeschichte mit bei. Und dann haben wir noch den Zweitnamen, um eben auch sicher zu gehen. Ist es ein Bub oder ein Meitli, wie man hier in der Schweiz sagt. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass ihr auch diese ganzen Anfragen bekommt, bekommt ihr natürlich auch außergewöhnliche Namen oder kreative Namen zugespielt. Und jetzt weiß ich von unserem Vorgespräch, Frauke, und das finde ich auch ganz toll, dass du das so sagst. Wir wollen uns hier natürlich auch nicht lustig machen über Leute, aber ich würde es mal eher so formulieren. Wenn wir Hörer und Hörerinnen haben, die selber kreative Ideen haben, die nicht in den Top 50 oder Top 100 sind, gib uns doch mal ein paar Beispiele von kreativen, coolen Namen, die auch bei dir das erste Mal über den Tisch gegangen sind und wo es auch nachher ein Happy End beim Standesamt gab.
Ja, da habe ich auf jeden Fall einige. Und ich muss sagen, es sind fast ausschließlich ungewöhnliche Namen, die bei mir auf dem Schreibtisch liegen, Namen, die ich noch nicht gehört habe. Entweder weil die Eltern tatsächlich kreativ geworden sind, aber im größeren Teil der Fälle ist es eben so, dass es ausländische Namen sind, die hier noch nicht bekannt sind oder selten sind, genau. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, das so ein bisschen in verschiedene Kategorien einzuteilen, was mir da so begegnet ist. Da haben wir Namen aus der Literatur oder aus Filmen, wie zum Beispiel Cataleya, Arwen, Amidala oder Anakin. Die haben wir bestätigen können und die wurden auch bestätigt. Die sind inzwischen auch mehrfach schon eingetragen worden. Dann aus der Mythologie, Ares, wie der Gott, Nimue, Evoe, Messias, Jesus auch so ein klassisches Beispiel, was wir immer mal wieder gefragt werden. Jesus im Deutschen ist so ein bisschen ein religiöses Tabu, würde man nicht unbedingt empfehlen, aber wenn es der spanische Jesus ist, ist es wieder was anderes, gar kein Problem. Dann gab es schon Vorbilder aus der Geschichte oder Namen, die Vorbilder in der Geschichte haben, wie Mahatma, Novalis, jetzt auch eigentlich kein Vorname, aber dieser Schriftsteller ist eben unter dem Namen bekannt geworden, Dali und Matisse. Dann Namen, die wirklich komplett der Fantasie entspringen, aber auch irgendwie Assoziationen wecken, sowas wie Vespa, Laser, tatsächlich gebildet zu Lazarus, ist völlig in Ordnung. Kosmos, Armani, Vanilla, Excel, wahrscheinlich eher Excel aus dem Englischen.
PowerPoint.
Nee, das nicht. es gibt tatsächlich viele englische Namen, die eine bestimmte Bedeutung haben, positive Bedeutung häufig, wie Harmony, Melody, aber auch Freedom oder Destiny, die inzwischen als Vornamen anerkannt sind.
Okay, also da ist ja dann durchaus eine Menge möglich, auch wenn man vielleicht nicht alles machen kann in Deutschland, aber da kann man ja durchaus kreativ werden, oder Frank?
Total, also ich, was mir schon häufiger mal begegnet ist, ist dann der Bezug zu einem berühmten Rockstar aus der Zeit oder Filmstars oder wenn es dann auch um Künstlernamen geht, die versucht werden zu adaptieren. Ist das immer noch so, dass das häufiger vorkommt?
Ja, kommt immer mal wieder vor. Die meisten liegen jetzt bei uns nicht auf dem Tisch. Die werden dann vom Standesamt schon eingetragen, weil es ja eben auch Personennamen sind, sofern es keine Künstlernamen sind. Auch sowas kommt bei uns. Also wir hatten zum Beispiel, der Sohn von Michael Jackson hatte den Spitznamen Blanket. Das wollte jemand eintragen, aber das ist kein Vorname, nicht mal in Amerika, sondern wirklich nur ein Kosename. Das ging dann leider nicht. Wenn Leute mit ihrem Nachnamen bekannt werden wie Friedensreich oder Maffei, dann sind das auch Beispiele dafür, dass es eben keine Vornamen sind, kein Vornamencharakter vorliegt. Das kann dann nicht eingetragen werden.
Es gibt ja immer wieder diese Trends, auch darüber hatten wir vorhin ja auch schon kurz gesprochen und wollen wir ja auch noch zu sprechen kommen, Max. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass der skandinavische Trend in jedem Falle spürbar war. Hält der immer noch an?
Muss man so ein bisschen regional unterscheiden. In Bayern hat sich keinesfalls ein skandinavischer Trend bemerkbar gemacht. In Schleswig-Holstein schon. Also da gibt es dann schon Namen, die deutlich nördlicher geprägt sind. In Bayern sind es eher so ein bisschen traditionellere, christlich geprägte Namen.
Okay, und wir hier im Ruhrgebiet, wir hängen dann so ein bisschen dazwischen.
Genau.
Du, Frauke, in unserem Podcast haben Max und ich ja auch eine relativ klare Rollenverteilung. Max ist da ja der Bücher-Daddy und dementsprechend für die tiefgehenden Fragen auch zuständig. Und ich bin da der Instinktvater und dementsprechend versuche ich immer dann auch, wenn wir jemanden da haben, den wir befragen können, Fragen aus dem Leben mal rauszukitzeln. Und daher vielleicht eine bisschen persönliche Frage an dich, aber ich stelle sie trotzdem. Hast du Kinder? Und wenn ja, wie heißen die denn?
Nein, ich habe keine Kinder.
Okay.
Deswegen kann ich euch keine Antwort geben.
Hast du denn selber schon, sagen wir mal, so eine Liste oder selber einen Namen, wo du oder zwei Namen für Männlein, Weiblein, wo du dir überlegen würdest, wenn es mal dazu kommt, das wären sie auf jeden Fall?
Ich hatte früher eine. Ich sag mal, so im Teenageralter hatte ich tatsächlich eine Liste mit Namen, die mir gefallen haben, die ich irgendwo gehört habe, die ich schön fand. Da standen auch Namen drauf, die ich heute keinesfalls mehr wählen würde. Zum Beispiel Finn ist mir heute einfach zu häufig geworden. Und auch durch meine Arbeit, muss ich sagen, habe ich diese Liste irgendwann beiseite gelegt. Ich glaube, ich hätte heute wirklich arge Probleme, einen Namen zu finden, der alle meine Kriterien erfüllt. Nicht zu häufig, nicht zu selten, nicht bei meiner Arbeit schon irgendwo mal vorgekommen, Assoziation dadurch und so weiter. Also das wäre eine Herausforderung.
Finn war bei uns der Platz 3 und ist es nicht geworden aus dem von dir gerade genannten Grund. Allzu häufig.
Ja.
Du, jetzt nehmen wir mal an, das Thema Kinder könnte ja mal irgendwann eins werden. Und du müsstest dich mit deinem Partner, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob du einen hast, aber wir stellen uns das jetzt einfach mal vor, da steht der Entscheidungsprozess der Namensfindung vor der Tür. Und da bist du ja eher Lingual-Gourmet, würde ich fast sagen. Wie darf ich mir diesen Entscheidungsprozess denn dann, den potenziellen Entscheidungsprozess vorstellen? Da würde es dein Partner ja sicherlich nicht ganz leicht haben mit so schlecht recherchierten, holprigen Namensvorschlägen, oder?
Also, ja, wahrscheinlich. Wobei ich meinem Partner jetzt auch nicht unterstellen würde, dass er schlecht recherchiert. Und vor allem würde ich auch nicht sagen, dass sein Geschmack natürlich nicht ausschlaggebend ist, weil er diesen Einblick nicht hat, um Gottes Willen. Also klar hätte ich dann meine Namensvorstellung, die dann vielleicht eben eine sehr exquisite Auswahl ist, weil sie eben so viele Kriterien erfüllen müsste. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass seine Auswahl nicht auch Berechtigung hat. Es kann sein, dass der ein oder andere Name, den er vorschlagen würde, hinten runterfällt, weil er eben bei mir schon negativ besetzt ist. Aber ich würde jetzt erstmal da ganz offen rangehen.
darauf kannst du dann ab jetzt festgenagelt werden, sobald die Sendung online ist.
Ich hoffe, er hört ihn nicht.
Sehr gut. Du, dann noch eine letzte Frage. Ich kenne es ja selber auch, dass man häufig, wenn man dann so die Bürotür zumacht, aber trotzdem ja immer wieder auch im privaten Umfeld mit Themen konfrontiert wird, die einen dann wieder irgendwie zurück in diese Gedanken der Arbeit werfen. Und da habe ich mal ein Beispiel mir rausgesucht. Wenn du mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, was bringt dich denn beim Autofahren oder Fahrradfahren im Straßenverkehr mehr aus der Fassung? Der schlechte Fahrstil der anderen Verkehrsteilnehmer oder die Aufkleber, die du auf den Rückscheiben siehst, wo dann draufsteht, Noah reist mit etc.? Kommst du dann auch schon wieder ins Grübeln oder ist es dann eher, was dich mehr beschäftigt, der Fahrstil der anderen?
Es ist der Fahrstil. Also wenn ich diese Aufkleber sehe, dann denke ich nicht, oh, was ein schrecklicher Name, sondern wieso müssen die Eltern ihr Auto so verschandeln?
Auch ein guter Ansatz.
Nee, aber ich bin eher der Fahrradfahrer, von daher begegnen mir da nicht so viele Aufkleber, aber umso mehr Fahrradfahrer, die fahren wie Sau.
Ja, und die auch gefährlich leben im Straßenverkehr.
Auf jeden Fall.
Wunderbares Ende, würde ich sagen. Gefährlich lebt man auf jeden Fall nicht, wenn man sich an Fraukes Tipps hält, rund um den Entscheidungsfindungsprozess, was die Namen angeht. Und ich darf von meiner Seite schon mal sagen, vielen lieben Dank, Frauke. Es war total super und total angenehm auch mit dir. Und ja, dass es wahnsinnig informativ wird und wir viel lernen, da hatte ich sowieso keinen Zweifel dran. Und von daher von meiner Seite auf jeden Fall vielen lieben Dank und weiter alles Gute.
Sehr, sehr gern. Es hat mir auch Spaß gemacht.
Das freut uns sehr zu hören. Auch von mir vielen Dank für die vielen, vielen Infos. Und wenn irgendwann dann mal ein Name feststeht, da würden wir uns über eine kleine Mail freuen.
Ja, alles klar. Ich werde dran denken.
Okay.